Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Sandra Pfister. Herzlich willkommen. Der Niedersächsische Landtag, der will vermutlich zulassen, dass in der Nordsee wieder nach Gas gebohrt wird. Obwohl er vor einem halben Jahr noch ganz anderer Meinung war. In der Nordsee passiert auch noch anderes. All die Windräder, die an Land so viele von uns als Verschandelung empfinden, müssen irgendwo hin, da wo sie auch noch mehr Ertrag bringen, nämlich in die Nordsee. Dazu werden heute wichtige Entscheidungen gefällt in Dänemark. Und im Verbrauchertipp geht es gleich um Überwachungskameras. Wir beginnen damit, dass entscheidende Gradmesser für den Klimawandel einen neuen Höchststand erreicht haben. Georg Ehring ist mein Kollege, der sich mit dem Klima bei uns seit Jahren befasst. Georg, die Frage ist ja immer, schaffen wir es oder schaffen wir es nicht, dieses berühmte 1,5-Grad-Ziel einzuhalten? Im April ist da wirklich mal kurz Hoffnung aufgeblitzt im dritten Teil des Weltklimaberichts. Ich kann mich da noch gut erinnern, du warst auch überrascht, selbst du, dass die das so hoffnungsfroh sahen. Dann hieß es wieder vor gut einer Woche, zu früh gefreut, wir werden das 1,5-Grad-Ziel schon in 5 Jahren maximal überschritten haben. Ja, was denn nun? Heute beugen sich die Auguren deshalb gespannt über den Weltklimareport der Weltorganisation für Meteorologie. Georg, für die Meteorologen, ist da das Glas halb voll oder halb leer?
Sandra, das Glas wird immer leerer, um im Bild zu bleiben, und zwar deshalb, weil wir nicht vom Saufen runterkommen. Das CO2-Budget, also die Menge CO2, die wir uns als Weltgemeinschaft noch leisten können, um unter 1,5 Grad Erwärmung zu bleiben, das reicht nach Berechnung des MCC Berlin, des Klimaforschungsinstitutes dort, noch für 7 Jahre, 2 Monate, 4 Tage und 2 Stunden. Da gibt es eine CO2-Uhr auf der Webseite dieses Instituts, und das CO2-Budget ist zunehmend ausgeschöpft. Die Weltwetterorganisation WMO hat heute den Bericht zur Lage des Klimas 2021 vorgelegt. Und da ist das Ergebnis, dass 4 von 7 Klimaindikatoren mit neuen Rekorden verzeichnet sind. Die besonders beachtete weltweite Durchschnittstemperatur der Luft ist nicht dabei. Die war wegen des Klimaphänomens La Niña im Pazifik nicht auf Rekordniveau. Dieses La Niña ist eine Abkühlung einer großen Region im Pazifik, und deshalb ist das der Platz 5 bis 7 in dieser Hinsicht erreicht. Aber die vergangenen 7 Jahre waren die wärmsten seit Messbeginn, und der Trend zeigt weiter nach oben.
Woran macht die Weltwetterorganisation denn all das fest?
Die Weltwetterorganisation macht das an diesen Indikatoren fest, die neue Rekordwerte erreicht haben, ihren Pessimismus. Da ist zunächst mal der CO2-Gehalt der Atmosphäre 420 ppm, also Parts per Million. Das sind 0,042%. Das hört sich nicht viel an, aber das ist verglichen mit dem vorindustriellen Niveau ein Anstieg um ungefähr 50%. Und auch der Gehalt der anderen Treibhausgase steigt immer weiter. Vor allem Methan ist in letzter Zeit sehr viel in die Atmosphäre entlassen worden, und Methan ist das zweitwichtigste Treibhausgas. Der Hitzegehalt der Atmosphäre ist gestiegen, weil ein größerer Teil der Wärme im Meer landet. Also 90% der Wärme, die auf der Erde von der Sonne ankommen, landet am Ende im Meer, und das Meer wird sehr viel gleichmäßiger warm als die Luft. Die Ozeane versauern so stark wie nie zuvor. Wenn sich die chemische Zusammensetzung der Meere ändert, und das tut sie ja, dann ändern sich die Lebensbedingungen für Tiere und Pflanzen dort. Und das ist ganz besonders schlimm für Korallen, für Krebse, für Muscheln und alle Lebewesen mit Kalkskelett. Wenn es zu sauer wird, dann löst sich dieses Skelett auf und die Tiere können dann nicht mehr leben. Was einen weiteren Rekordwert erreicht hat, ist auch noch der Anstieg des Meeresspiegels. Er steigt um 4,5 Millimeter pro Jahr. Auch das hört sich nicht sehr viel an, ist aber doppelt so viel wie noch vor Jahrzehnten. Und der Meeresspiegelanstieg, der hat mehrere Quellen. Das ist einmal die Gletscherschmelze. Das ist inzwischen die größte Quelle, und zwar die Gletscher in Grönland und in der Antarktis in kleinem Ausmaß, auch sonst wo auf dem Festland. Und als zweites die Ausdehnung des Wassers durch die Erwärmung. Petteri Tallas, der Generalsekretär der Meteorologischen Weltorganisation, hat auch ganz klar die Erwartung geäußert, dass die nächsten Jahre sicher auch neue Rekorde bei den Temperaturen bringen werden.
Georg, das hört sich für mich alles sehr pessimistisch an, aber du selber, du bist gar nicht so pessimistisch. Warum nicht?
Naja, ich bin nicht ganz so pessimistisch, wie das diese Klimazahlen nahelegen, denn die Erkenntnis, die ist einfach da. Die erneuerbaren Energien sind als Lösung populär geworden. Gerade jetzt im Ukraine-Krieg werden sie als Freiheitsenergien sogar bezeichnet. Sie sind der billigste Ausweg für Energieunabhängigkeit von Russland und sind auch der billigste Ausweg für das Energiesystem der Zukunft. Die Energiewende kommt also in Gang. Die Verkehrswende kommt ebenfalls in Gang mit der Elektromobilität. Und erfreulicherweise verstehen auch immer mehr Menschen darunter eben nicht nur den Übergang von einem Auto zum anderen, sondern auch öffentliche Verkehrsmittel und Fahrräder. Das Ernährungsverhalten ändert sich. Die Europäische Union ist da relativ weit vorn verglichen mit anderen Ländern. Aber wenn man mal ein bisschen die längerfristige Perspektive sieht, 2009 bei der Klimakonferenz in Kopenhagen hätte Klimaschutz einfach nur Verzicht bedeutet. Und das ist jetzt ganz anders.
Georg Ehring, vielen Dank. Ja, Freiheitsenergien hat Georg Ehring das gerade genannt. Wir haben aber auch die gegenläufige Tendenz, nämlich mehr fossile Energien wieder einzusetzen. Bastian Brandau kommt da ins Spiel. Bastian Brandau, der Niedersächsische Landtag nämlich, der wird in dieser Woche sehr, sehr wahrscheinlich dafür stimmen, in der Nordsee wieder Gas zu fördern. Noch vor einem halben Jahr waren CDU und SPD vehement dagegen gewesen. Herr Brandau, wie verlief da gestern Abend die erste Debatte im Landtag?
Ja, das ist ja formell zunächst einmal sehr, sehr ungewöhnlich. Es gab diesen Beschluss aus dem Oktober mit dem Titel »Zum Schutz des Wattenmeeres keine Erdgasförderung in Niedersachsens Küsten«. Gewässern aus dem Oktober. Und auf Antrag der Landesregierung, die das damals eingebracht hatte, soll der nun wieder aufgehoben werden. Federführend dabei ist der CDU-Wirtschaftsminister Bernd Altusmann. Ja, und er begründet diesen Schritt mit dem russischen Überfall auf die Ukraine und den Folgen.
Zur Verringerung der Abhängigkeit von russischem Gas muss neben mehr Gasimporten aus verlässlichen Lieferländern auch die heimische Gasförderung in den Fokus genommen werden. In diesem Zusammenhang beabsichtigt die Landesregierung einem niederländischen Konsortium, die Erdgasförderung in der Nordsee im deutsch-niederländischen Grenzgebiet unter strengen Umweltauflagen und mit besonderen Kontroll- und Monitoringrechten des Landes zu bewilligen.
Also die Große Koalition hier stellt das als eine Notwendigkeit dar, den eigenen Beschluss aufzuheben. Kritik daran in der ersten Debatte gestern kam aus der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Die Sprecherin für Häfen und Schifffahrt, Meta Jansen-Kutz, spricht von einer Scheinlösung, die auch nicht im Sinne des Klimaschutzes sei.
Schauen Sie sich doch mal die Förderung an. Die kann frühestens Ende 24, vollkommen schön gerechnet, beginnen. Eher 25, 26. Da sind wir schon im zweiten Winter nach Kriegsbeginn. Dieses Erdgas kommt zu spät. Und deshalb war die Entscheidung auch richtig, die wir im letzten Jahr getroffen haben. Denn die Fördermengen sind absolut marginal.
Ja, man muss dazu sagen, im Oktober hatten die Grünen, die hier in der Opposition sind, die hatten mit den Regierungsfraktionen gestimmt. Jetzt wiederum stellt sich die FDP an die Seite der Regierung und die hatte sich vorher auch schon länger für eine Erdgasförderung in der Nordsee ausgesprochen. Also hier sind wir wieder bei den Freiheitsenergien. Fraktionslose Abgeordnete der AfD, die es hier gibt, die Fraktion hat sich aufgelöst, die sprachen sich gestern ebenfalls für eine Förderung in der Nordsee aus, aber darüber hinaus auch an Land. Ja, und die Landesregierung hat gestern auch beantragt, da sind wir wieder beim Formellen, die zweite Beratung und Abstimmung zu diesem Antrag direkt anzuhängen an die Beratung gestern. Die Grünen haben als Fraktion dem aber widersprochen und damit wird das Thema eben am Ende dieser Plenartage morgen Mittag noch einmal auf die Tagesordnung kommen und dann voraussichtlich wird der Landtag hier den Weg freimachen für ein bergrechtliches Verfahren, das dann diese Pläne eines niederländischen Unternehmens zur Erdgasförderung in der Nordsee prüfen wird.
Es gab ja gute Gründe dafür. Man hat es ja auch gehört, dass man die Nordsee da in Ruhe lassen wollte. Die sind ja nicht verschwunden. Also gibt es da keine Bedenken mehr?
Die sind natürlich nicht verschwunden, dass das Ganze erst in Jahren starten kann, dass die Mengen da vergleichsweise gering seien. Das ist Teil der Debatte. Wir haben es gehört. Dann gibt es eben die Sorgen vor Ort in Borkum, auf Borkum, wo man die Bohreinrichtungen ja sehen wird und wo man Beeinträchtigungen auch dauerhaft befürchtet. Aber wir haben gerade eben auch über den ansteigenden Meeresspiegel und die Umstände im Meer gesprochen. Deswegen äußern sich auch Umweltschutzverbände wie NABU und BUND da sehr kritisch, warnen vor Eingriffen ins sehr sensible Wattenmeer mit irreversiblen Folgen für die Umwelt, für Zugvögel, die da rasten, aber auch für seltene Tiere wie etwa Schweinswale. Denn der Nationalpark Wattenmeer als besonders geschützter Raum, der ist nicht weit entfernt von dieser geplanten Bohrung. Die Regierung wiederum weist darauf hin, dass das Projekt als solches ja allen umweltrechtlichen Anforderungen entsprechen müsse.
Vielen Dank, Bastian Brandau. In der deutschen Nordsee, wir haben es gehört, soll wahrscheinlich wieder nach Gas gebohrt werden, wenn es nach Niedersachsen geht. In der Nordsee ist aber noch viel mehr los, denn Deutschland will binnen 13 Jahren auch 8-mal so viel Windenergie auf See ernten wie bislang. Die Nordsee ist überhaupt wichtig für das energetische Abkoppeln von Putin. So wichtig, dass die dänische Regierung alle Nordsee-Anrainerstaaten für heute an die dänische Küste nach Esbjerg eingeladen hat. Was kann dabei herauskommen? Holger Beckmann berichtet.
Esbjerg nennt sich Europas Windkrafthauptstadt und will auf diesem Kurs bleiben. Wir stehen hier vor einer Offshore-Testturbine eines großen dänischen Herstellers, 9 Megawatt Leistung. Derzeit läuft die Anlage unter Volllast, dabei scheint der Wind gar nicht so stark zu sein im Moment, aber oben am Generator in 150 Metern Höhe bläst er sicher doppelt so stark und die Kraft nutzt man ja schließlich zur Energieproduktion. Uffe Lundgaard ist einer von Esbjerg. Windenergie-Experten. Er betreut die Entwicklung des Hafens für die Kommune und sieht beim Wind enormes Wachstumspotenzial. Dutzende solcher Turbinen stehen vor Esbjergs Küste in den Windparks, die schon in den vergangenen 20 Jahren errichtet wurden und mittlerweile bald 1 Million Haushalte in Dänemark mit Strom versorgen, wenn der Wind stark genug ist. Doch die Pläne, die man hat, sind noch viel größer und sie reichen weit über den kleinen skandinavischen Staat hinaus. Dänemarks Energieminister Dan Jørgensen sagt es so.
We will need a lot of renewable energy.
Man werde unglaubliche Mengen erneuerbarer Energie brauchen.
We will need to massively expand our offshore wind capacity.
Und dazu werde man die Offshore-Windkraftwerke massiv ausbauen müssen.
And in Denmark we're doing just that.
In Dänemark mache man genau das. In den nächsten 10 Jahren soll eine Windenergieinsel in der Nordsee entstehen, künstlich aufgeschüttet mit hunderten Windrädern und 10 Gigawatt Leistung. In Deutschland werden aus allen Offshore-Windkraftanlagen derzeit gut 7 Gigawatt produziert. Die Energieinsel wird das größte Infrastrukturprojekt in der dänischen Geschichte. Das sei beispielhaft, sagt Carsten Rieder, Chef von Esbjergs Wirtschaftsvereinigung. Und genau deshalb sei es auch so wichtig, dass die Chefin der EU-Kommission und die Regierungschefs von Deutschland, den Niederlanden und Belgien der Einladung von Dänemarks Ministerpräsidentin Mette Frederiksen zum Nordseegipfel heute in Esbjerg gefolgt sein. Dieser Gipfel ist enorm wichtig für Esbjerg, Dänemark und für ganz Europa. Wir müssen uns deshalb auf sehr ambitionierte Ziele einigen. Gerade angesichts des Krieges in der Ukraine und der drohenden Energieknappheit wäre es doch fantastisch, wenn Europa hier zusammenarbeitet und so eine grüne Zukunft für uns alle sichert. Man hofft darauf, dass andere Staaten sich an dem Projekt der Energieinsel beteiligen oder noch besser selbst in solche Nordsee-Windkraftparks investieren. Dass sich die einzelnen Länder dabei in die Quere kommen könnten, glaubt Carsten Rieder nicht und formuliert das sogar auf Deutsch, weil ihm das Thema so wichtig ist.
Der Nordsee ist so groß und das Potenzial für Offshore-Wind im ganzen Nordseegebiet ist so groß, dass es viel Platz für alle drin ist.
Und dabei könnten alle von den Dänen lernen. Schließlich hätten schon die Wikinger gewusst, wie man den Wind optimal nutzt. An dem Prinzip habe sich im Grunde nichts geändert. Damals war es die Seefahrt, heute ist es die Stromproduktion.
Und wir bleiben bei der Energie, aber diesmal schauen wir nicht darauf, woher sie kommt, sondern eher darauf, wie viel wir verbrauchen. Bislang konnte man nur ahnen, wann der Stromverbrauch durch die Decke geht, bis zu dem Zeitpunkt, wenn der Ableser geklingelt hat. Aber demnächst wird der Ableser gar nicht mehr klingeln müssen. Seit mehr als einem halben Jahr gilt in Deutschland, dass nur noch neue Zähler eingebaut werden dürfen, die man aus der Ferne ablesen kann. Daniela Siebert hat sich das mal genauer angesehen.
Seit Januar 2022 müssen Gebäudeeigentümer den Nutzern ihrer Immobilien monatlich Informationen bereitstellen, wenn an ihren Heizkörpern fernablesbare Zähler hängen, die sogenannten Heizkostenverteiler. Die Zahlen sollen den Energieverbrauch fürs Heizen im zurückliegenden Monat abbilden und auch den Vergleich mit dem entsprechenden Vorjahresmonat ermöglichen, sofern diese Werte erhoben wurden. Beim Deutschen Mieterbund freut man sich über die neuen Möglichkeiten, so vielleicht die Heizkosten zu senken. Eine Dimension von 3-5% sei denkbar, so Dietmar Wall. Allerdings müsste man auch die Kosten für den neuen Service gegenrechnen. Denn die zusätzlichen Kosten für die neuen Informationspflichten können die Eigentümer an die Mieter weitergeben. Dietmar Wall.
Wir haben noch Bedenken wegen der zusätzlichen Kostenbelastung. Es hängt letztlich auch davon ab, wie stark die Mieter das annehmen und auf ihren Verbrauch dann mehr achten.
Falls die Vermieterseite dazu verpflichtet ist und nun trotzdem keine Informationen gemäß Heizkostenverordnung bereitstellt, könnte das der Mieterseite finanziell nutzen, sagt der Mieterschützer.
Wenn der Vermieter dieser Pflicht nicht nachkommt, dann hat der Mieter ein Kürzungsrecht. Er kann nämlich dann 3% der Heizkosten kürzen, wenn er diese Informationen nicht bekommen hat.
Allerdings könnten Mieterinnen und Mieter dieses Kürzungsrecht erst ausüben, wenn die Jahresabrechnung kommt. Und sie sollten vorher bei den Vermietern ihre Informationsrechte geltend machen, rät Mietervertreter Wall. Die Juristen bei der Eigentümerorganisation Haus und Grund sind sich dagegen noch nicht ganz sicher, auf welche Informationspflichten genau sich das Kürzungsrecht der Mieter bezieht. Seit Dezember 2021 gelten auch neue Vorgaben, welche Art Heizkostenverteiler überhaupt neu montiert werden darf. Ab jetzt sind mit wenigen Ausnahmen nur noch fernablesbare Geräte erlaubt. Der Vorteil, die Wohnung muss zur Verbrauchserfassung nicht mehr betreten werden. Auch bei dieser Neuregelung gibt es besondere Rechte für Mieter und Mieterinnen, betont Dietmar Wall.
Bevor der Vermieter die Geräte anmietet, muss er das den Mietern schriftlich mitteilen unter Angabe der Kosten. Und die Mieter haben dann das Recht, innerhalb eines Monats zu widersprechen. Es ist aber erforderlich, dass die Mehrheit der Mietparteien im Haus widerspricht. Und dann dürfen die Geräte nicht gemietet werden und dann müssten die Mieter auch keine Kosten bezahlen.
Mietparteien müssen die Montage fernablesbarer Zähler trotzdem dulden, denn der Vermieter ist ja gesetzlich dazu verpflichtet. Wenn sie der Anmietung erfolgreich widersprechen, muss der Vermieter diese Geräte jedoch kaufen und diese Kosten darf er nicht auf die Nebenkosten umlegen. Für Mieter wäre das also kostengünstiger. Auch die Kosten der Montage neuer Zähler dürfen grundsätzlich nicht auf die Mietparteien umgelegt werden, betont Dietmar Wall. Ein Kürzungsrecht auf Mieterseite gäbe es auch, ergänzt er, wenn in Zukunft von Vermieterseite gesetzeswidrig neue Zähler installiert werden, die noch mit Betreten der Wohnung abgelesen werden müssen. Auch dann könnten die Heizkosten um 3% gekürzt werden, so der Experte vom Mieterbund. Wie sich die neuen Regeln auf die individuelle Nebenkostenabrechnung auswirken, kann im Moment nur geschätzt werden und hängt auch von der Preisgestaltung der wenigen Dienstleister ab, die Ablesung und Abrechnung anbieten. Dietmar Wall vom Mieterbund rechnet grob mit 30 bis 50 Euro Mehrkosten pro Jahr.
Es gibt also eine Übergangsfrist, aber schon bald werden in Deutschland nur noch Fernablesegeräte für den Energieverbrauch erlaubt sein. Warmes Wasser und Heizen, diese Nebenkosten sind ein gewaltiger Batzen. Manche bezeichnen sie sogar als zweite Miete. Um die geht es morgen ausführlicher im Marktplatz ab 10.08 Uhr mit Jule Reimer. Und jetzt schauen wir auf den Po. Nicht den Po, sondern auf den ältesten Fluss Italiens. Dem geht es gar nicht so gut, wie Elisabeth Ponkratz berichtet.
Der 27-jährige Andrea kommt gerne zum Fluss Po. Für mich bedeutet er irgendwie Familie, Kindheit und all das. Meine Eltern haben mich hergebracht, als ich klein war. Und es ist immer eine Freude, herzukommen. Andrea genießt seinen Feierabend im Park San Colombano in der Provinz Mantua in der Lombardei. Hier wachsen viele einheimische Pflanzen und Bäume, erzählt der ehemalige Stadtrat der verantwortlichen Gemeinde Suzzara, Giulio D'Avoglio.
Ci sono pioppi.
Es gibt Pappeln, Weißdorn, Stieleichen, Ulmen, also alles Pflanzen, die, wenn sie erst einmal angepflanzt sind, das Flussklima gut vertragen. Seit 2004 wurden die Flächen, die an den Po grenzen, aufgeforstet. Fast eine 500.000 Bäume wurden neu gepflanzt. Früher sah es hier ganz anders aus. Dieses Gebiet wurde nur für industrielle Zwecke genutzt. Man baute Pappeln an für die Papierherstellung. Solch ein industrieller Anbau dauert 8 Jahre, ist geometrisch und die Natur verschwindet. Die Wurzeln sind ein Problem und es werden viele Gifte verwendet, weil die Bäume gesund bleiben müssen, also ohne Insekten. Heute gleicht die Wanderung inmitten der verschiedenen Bäume, Büsche und Kräuter einem wahren Naturerlebnis. Doch es geht nicht nur um Erholung oder um Schönheit. Über die Jahrzehnte ist der längste Fluss Italiens an vielen Stellen begradigt und kanalisiert worden. Mit verheerenden Folgen, so D'Avoglio. Die Seitenarme, also die Nebenarme des Flusses, sind versandet. Diese sind aber extrem wichtig für die Lebensräume des Flusses, denn hier pflanzen sich Vögel und Fische fort. Durch die Begradigung ist die Geschwindigkeit des Flusses gestiegen. Momentan trifft die Flut aus dem Piemont in 2 Tagen ein. Früher brauchte das 4, 5, 6 Tage. Das Wasser wird nicht mehr gespeichert. Stattdessen kommt es zu plötzlichen und katastrophalen Überschwemmungen. Dem will Italien entgegenwirken, mit Geldern des Europäischen Wiederaufbaufonds. 357 Millionen Euro sind dafür vorgesehen. Mit anderen Verbänden und Behörden hat die Umweltschutzorganisation WWF einen Plan ausgearbeitet, was alles gemacht werden muss. So Andrea Acapito Ludovici von WWF. Es ist ein Projekt, das versuchen soll, das Ökosystem des Flusses wiederherzustellen, damit es so natürlich wie möglich auf die Folgen des Klimawandels reagieren kann. Das bedeutet etwa, den Flussgürtel wiederherzustellen, der eine Art Schwamm ist. Denn wenn es viel regnet, saugt er das Wasser auf. Dadurch wird zum einen das Grundwasser aufgefüllt, zum anderen wird das Wasser dann in trockenen Zeiten wieder freigelassen. Die Extreme des Wetters werden somit abgemildert.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Es gibt Menschen, die filmen zu Hause ihren Hund oder schauen per Videokamera ihren Katzen zu, während sie selbst im Büro sind. Es gibt andere, die hängen privat die Videokameras auf, damit niemand einbricht oder damit sie die Einbrecher zumindest auf Kamera haben. Es gibt dabei bessere und schlechtere Kameras. Das hat die Stiftung Warentest fein säuberlich untersucht und zugleich macht sie klar, aus Datenschutzgründen darf man mit der Kamera längst nicht alles. Dieter Nürnberger.
Die derzeit am meisten nachgefragten Überwachungskameras sind netzwerktauglich. Sie senden über das Internetprotokoll Benachrichtigungen oder sogar Videobilder auf das Smartphone des Nutzers, sobald sich etwas Verdächtiges im Blickfeld der Kameras ereignet, weshalb sie auch IP-Kameras genannt werden. 18 Modelle untersuchte die Stiftung Warentest. Sie kosten zwischen 45 und knapp 300 Euro. Die hohen Preisunterschiede hängen vor allem mit der Ausstattung zusammen, sagt Warentester Michael Wolf.
Wir haben das auch geprüft mit Regentests und mit Prüfungen in der Kältekammer. Die waren also alle tatsächlich gut vor der Witterung geschützt. Unterschiede gibt es zum Beispiel bei der Kamera selbst, also ob die starr ist, das heißt, wenn ich sie einmal ausgerichtet habe, dann immer in dieselbe Richtung schaut, oder ob die beweglich gelagert ist und sich auch ferngesteuert bewegen lässt und sich quasi umschauen kann.
Die meisten Kameras sind auch mit Lichtstrahlern ausgestattet, was nachts für bessere Aufnahmen sorgt und Einbrecher zusätzlich abschrecken könnte. Und für den vollen Funktionsumfang kommt in den meisten Fällen neben dem reinen Kaufpreis auch noch eine Abogebühr von ein paar Euro pro Monat hinzu.
Das, was meistens mit solchen Abokosten verbunden ist, ist, wenn man seine Überwachungsvideos nicht lokal in der Kamera selbst, sondern auf einem Server des Anbieters speichern will. Und manche Anbieter haben dann auch noch zusätzliche Features. Das sind solche Sachen wie Bilderkennung, also eine Bewegung ist durch Menschen ausgelöst oder eine Bewegung ist durch Tiere ausgelöst worden. Solche Geschichten laufen auch in der Regel über Cloud-Dienste.
Die meisten Modelle konnten mit einer gut bewerteten Aufnahmequalität der Kamera punkten, ebenso in der Handhabung. Sämtliche verfügen zudem über ein Mikrofon. Somit könnte der Alarm auch durch Geräusche ausgelöst werden. Hier gab es allerdings mitunter Mängel bei der Verlässlichkeit. 10 der 18 Modelle bekamen eine gute Gesamtbewertung. Michael Wolf.
Die Alu Essential kostet um die 130 Euro. Die liegt deshalb vorn, weil sie mit Abstand die beste Handhabung hat. Die beste Kamerafunktion haben zwei Kameras von Reolink, die E1 Zoom für drinnen und die Argus 3 Pro für draußen. Diese Reolink-Kameras sind auch deshalb noch zusätzlich interessant, weil das die einzigen im Test sind, wo man überhaupt kein Cloud-Nutzerkonto braucht.
Allerdings senden einige Kameras Daten, die für die Funktionalität der App nicht notwendig sind, etwa Gerätekennungen oder den Namen des Mobilfunkbetreibers. Und viele Hersteller weisen auch nicht auf Grundlagen des Datenschutzes hin, beispielsweise zur erlaubten Dauer der Speicherung. Im Idealfall löscht die Kamera von selbst die Aufnahmen nach der vorgegebenen Frist von 72 Stunden. Ohnehin dürfen Kameras in der Regel nur das private Terrain filmen, so Warentester Michael Wolf.
In dem Moment, wo aber ein öffentlich zugänglicher Bereich, wie zum Beispiel der Gehweg oder so, ins Blickfeld kommt, fängt die Datenschutzgrundverordnung an zu greifen. Und die setzt halt ziemlich strenge Vorgaben an eine solche Videoüberwachung. Das ist eigentlich nur dann zulässig, wenn es dafür einen wichtigen Grund gibt, wie zum Beispiel, dass es bei einem selbst oder in der unmittelbaren Nachbarschaft vermehrt Einbrüche oder Vandalismus oder so gegeben hat.
Bei juristischen Streitfällen entscheiden Gerichte anhand der Umstände des konkreten Falles, weshalb Nutzer sich vor Inbetriebnahme der Überwachungskamera auf jeden Fall gründlich mit den datenschutzrechtlichen Grundlagen auseinandersetzen sollten. Denn nicht jede Überwachung ist erlaubt.
Und mit diesem Verbrauchertipp beenden wir die Sendung Umwelt und Verbraucher. Sie können hier gleich in den Informationen am Mittag Stefan Heinlein hören. Ein Thema sind die Verschleppten, die russisches Militär Ukrainer verschwinden lässt. Ich bin Sandra Pfister. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.